Heute in CT Uplink alles, was ihr über Notebooks wissen wollt und alles, was ihr nicht über Notebooks wissen wollt, auch.
CT Uplink.
Jo, schönen guten Tag hier bei CT Uplink. Wir sind die, die dieses wunderschöne grüne Heft gemacht haben. Manchmal hat das nämlich auch andere Farben. Und da steht ja auch ganz oben drauf Notebook-Kaufberatung. Und genau darüber reden wir heute. Aber nicht nur über Notebook-Kaufberatung, sondern auch über den Notebook-Markt. Braucht man überhaupt noch Notebooks? Wie verkaufen die sich eigentlich noch? Was gibt es eigentlich für unterschiedliche Notebooks? Und reicht nicht eigentlich auch ein Smartphone? Über solche interessanten Dinge reden wir. Aber ihr solltet auch unbedingt dranbleiben, wenn ihr euch gerade ein neues Notebook kaufen wollt, weil da geben wir euch auch viele schöne Tipps. Diese Sendung wird gesponsert von Continental. Continental ist ein Technologieunternehmen und kein Reifenhersteller. Schon lange nicht mehr. Das ist nämlich ein Riesenunternehmen mit mehr als 244.000 Mitarbeitern im Technologiebereich, machen alles Mögliche. Und die suchen neue Mitarbeiter. Und dazu später mehr am Ende der Sendung. So, jetzt aber erstmal die Vorstellung. Wer seid ihr denn so?
Ja, ich bin Christoph Windeck im Hardware-Ressort von der CT.
Florian Müssig, auch Hardware-Ressort, speziell Notebooks.
Ich bin Stefan Portek und ich bin mit Keno zusammen im Ressort Mega, mobiles Entertainment und Gadgets und teste eher den gadgetigeren Teil von den Notebooks.
Genau, und Christoph ist so die graue Eminenz, die so über das große Ganze mit uns spricht und der so den ganzen Bereich im Auge hat, der sich sehr gut mit Hardware auskennt. Ihn kennt er ja auch schon wahrscheinlich.
Aber weniger gut mit Notebooks.
Genau, Florian ja. Ist
Drum
der
sitze ich ja da.
Notebook-Super-Experte, der alles über Notebooks weiß, und Stefan ist der Chromebook-Beauftragte der Redaktion, der Einzige.
Der Einzige, der leidensfähig genug ist, um das zu nutzen.
Nein, aber nein. Stefan ist der Google-Experte und der kennt sich mit Chromebooks aus. Und ich bin Jankino Jansen und ich moderiere das hier. Ich benutze aber auch Notebooks, aber viel mehr weiß ich auch nicht darüber. Aber bevor wir halt loslegen mit den ganzen Notebooks, würde mich wirklich mal interessieren, was benutzt ihr denn so im mobilen Bereich? Oder von mir aus, oder vielleicht benutzt ihr auch ein Notebook im Büro. Wie haltet ihr das so mit den Notebooks?
Christoph, also ich bin der klassische Desktop-PC-Freund. Also im Büro habe ich weiterhin irgendeinen Bürorechner. Ist ja ein bisschen Ehrensache bei uns im Ressort, dass man den selber zusammengebaut hat natürlich. Also ja, das ist halt irgendein älteres Testgerät, was da weiterläuft. Und privat ist es so, dass ich ein älteres Business-Notebook habe, so ein günstigeres von Lenovo, so ein klassisches, ist so eine Billigvariante von einem ThinkPad. Jetzt 14 Zöller, also was man gerade noch so mitnehmen kann.
Ich aber dachte, ich würde sagen 14 Jahre alt.
Nee, ich glaube 4 Jahre hat es jetzt schon auf dem Buckel, also schon mit SSD aber noch nicht mal Quad-Core gab es ja damals noch gar nicht in dem Preisbereich. Mir war ein matter Bildschirm zum Beispiel wichtig und mir ist es aber eigentlich ein bisschen zu schwer. Aber es war so eine klassische Kompromissfindung zwischen meiner Frau und mir. Die wollte eigentlich ein größeres Display und dann haben wir uns irgendwie auf 14 Zoll geeinigt und das wollte ich jetzt unbedingt noch loswerden. Und meine Frau, die ist jetzt mittlerweile beim iPad Pro gelandet. Ohne Tastatur, aber die nutzt das viel mit Stift. Also die nutzt das mehr, die arbeitet sozusagen im Büro. Mehr am Desktop-PC, aber Sachen, die sie eben zeigen muss oder mitnehmen will, die nimmt sie eher auf dem iPad mit.
Also das heißt, auch ihr habt schon auch ein Notebook, ein Desktop-PC zu Hause, aber das Notebook benutzt du
also Foto. Primär. Ich habe zum Beispiel das Notebook, benutze ich wirklich als Notebook, also ohne extra Display, ohne extra Tastatur. Und wenn ich aber mal hier Fotos bearbeite oder scanne oder sowas, ist natürlich ein größerer Bildschirm am PC sinnvoller.
Und du so?
Als Notebook-Tester habe ich natürlich einen Notebook als Arbeitsplatzrechner. Allerdings dann die große Variante mit Dockingstation und extra Monitor dran, Tastatur und so weiter. Als reines Notebook benutze ich es eigentlich nur auf Dienstreisen dann.
Also du nimmst es auch nicht abends mit nach Hause, sondern
das bleibt hier im Büro stehen.
Und zu Hause benutzt du keinen
Notebook? Zu Hause Notebook. Mit Desktop-PC und unterwegs, ansonsten privat noch ein iPhone, aber es ist nichts Tablet.
Aber du benutzt dann den Büro-PC, ach, den nimmst du dann auch, wenn du zur CES gehst?
Ja, genau, wenn ich auf Messen gehe, dann nehme ich den mit.
Ja, das ist natürlich praktisch, dann hat man seinen ganzen Bürokram da direkt drauf. Okay, und du?
Ich habe ziemlich viel rumexperimentiert. Also ich hatte dann, irgendwann war ich den Desktop-PC so ein bisschen überdrüssig und habe mir dann einen privaten Notebook gekauft. Das war Chris hat schon ein bisschen gelästert, ein etwas größeres 15 Zoll Notebook von Samsung, relativ gut ausgestattet, weil ich dachte, geil, ich mache jetzt den Spagat irgendwie aus Notebook und Desktop-PC. Und es hat sich dann aber irgendwie leider rausgestellt, irgendwie so zum Spielen war es dann irgendwie doch nicht so geil, trotz vernünftiger Grafik und nichts mit Onboard. Zum Mitnehmen war es wiederum zu groß und zu schwer. Das hat mich dann irgendwie auch genervt, irgendwie immer so ein 1,5-Kilo-Ding mir rumzuschleppen.
Noch mehr, glaube ich.
Oder mehr sogar.
Eher bei zwei,
ja. Eher bei zwei. Und das hat mich nicht so glücklich gemacht. Dann habe ich irgendwann tatsächlich auch mal mit Tablets und Bluetooth-Tastaturen rumexperimentiert. Für Messen und Dienstreisen aber leider zu früh. Das war zu Zeiten, als es einfach noch keine vernünftigen Mobilbrowser gab. Und das war dann auch, du kennst ja unsere Content-Management-Systeme, das war dann auch alles irgendwie eine sehr schmerzhafte Erfahrung. Hab dann irgendwann als Dienst-Notebook mir das Chromebook von Google selbst besorgt. Also das Pixelbook kann da sehr gut mit arbeiten auf Messen tatsächlich mittlerweile, wenn man, wie Florian vorhin im Scherz gesagt hat, die gewisse Leidensfähigkeit mitbringt. Also ich würde sagen, ich habe halt einfach irgendwie meinen Workflow ein wenig angepasst und komme da mittlerweile so gut mit zurande, dass ich mir privat auch ein sehr billiges Chromebook gekauft habe, weil die Dinger teilweise günstiger sind als Tablets.
Ah ja, okay. Da können wir gleich nochmal im Detail drüber reden. Ja. Ich finde Notebooks als Hauptrechner insofern nervig, weil ich die völlig unergonomisch finde, weil man halt so aus einem komischen Winkel aufs Display guckt. Es gibt natürlich Möglichkeiten wie bei dir, dass man eine Dockingstation benutzt, aber ich finde eigentlich, dass, ich benutze halt viel, ich spiele manchmal, benutze VR und so, deswegen brauche ich eine dicke Grafikkarte. Und das
da habe ich auch
Notebook,
was dabei.
Ja, das ist im Notebook, ist mir das aber alles zu teuer und zu nervig, deswegen benutze ich im Büro und zu Hause klassischen Windows-PC, den zu Hause habe ich mir selbst zusammengebaut. Das gibt's ja auch.
Ja, stimmt, stimmt. Ja, natürlich, genau. Hab ich schon ganz auch vergessen.
Ja, das hat schon, hat schon allein auf YouTube über 90.000 Views. Also das wundert mich, dass das Leute sich
dabei. Läuft alles, er denn noch?
Das ist sehr, ja, läuft noch. Ah, ist gut. Aber habe ich ja schon erzählt, wenn ich einen Xbox One Controller anschließe, dann stört ich einen Bluescreen. Ja. Aber das Problem hat, glaube ich, nichts mit dem PC zu tun, sondern das ist ein Software-Ding, das löse ich noch. Aber unterwegs brauche ich halt eine Schreibmaschine und da benutze ich hier dieses sehr flache Acer Notebook, was irgendwie, das lag mal irgendwo rum und das habe ich mir dann einfach als Dienst-Notebook unter Nagel gerissen, natürlich mit CT-Ablink-Aufkleber. Ganz wichtig. Und,
Wie lange hast du das jetzt?
Das habe ich jetzt seit, ich würde sagen, 3 Jahren oder so.
Und keine Probleme.
Du hattest das ja, glaube ich, angeschleppt.
Ich habe das mal angeschleppt, ja.
Das ist irgendwie übergeblieben aus irgendeinem Test und natürlich dürfen wir nicht einfach die Testgeräte privat benutzen, aber weil ich viel manche auf Dienstreisen bin.
Das war gekauft und dann ist es irgendwann, ist es bei einer Flughafen-Sprengstoffkontrolle, ist es mal ganz böse runtergefallen. Also es hat massive Dings und Dangs irgendwie.
Aber es geht auch.
Funktioniert gut, ja.
Ja, und das gefällt mir insofern ganz gut, weil das ein schönes großes Display ist. Die Tastatur ist gut und es hat keinen Lüfter. Dadurch ist es aber auch cool. Dafür ist es halt auch nur ein
Core M wahrscheinlich.
Core i5 7th Generation steht hier drauf.
Ja, daher ist es aber trotzdem ein Core M. Der heißt noch anders.
Ist trotzdem nur ein Zweikerner, ne?
Ein Zweikerner mit wenig TDP, also Abwärme.
Hab dann entsprechende Probleme, wenn ich beispielsweise Videos. Ich habe auf der CES einmal versucht, ein Video in einem Videobearbeitungsprogramm zu bearbeiten und das hat keinen Spaß. Nee,
das geht da kannst du duschen, Kaffee trinken und noch ein bisschen mehr machen.
Also das ging gar nicht. Aber sonst als Schreibmaschine, und dafür brauche ich das ja nur, ist das gut. Aber ich muss sagen, dass ich sonst nie Notebooks benutze, sondern ich benutze sie wirklich nur, um unterwegs zu arbeiten. Sonst fühle ich mich immer an normalen
Dingen. Das ist ja auch der Haupteinsatzzweck von den Dingern insofern.
Ja, und darüber wollen wir jetzt ja reden. Ich habe nämlich ein bisschen auf Statista rumgeschaut und mir ein bisschen Statistiken angeschaut, wie das denn eigentlich mit den Notebooks und den PCs so aussieht. Fangen wir mal mit der Statistik an. Das ist der Absatz für die Leute, die uns nur hören. Das ist ein Balkendiagramm. Und das ist der Absatz von Desktop-PCs und Notebooks auf dem Konsumentenmarkt in Deutschland von 2005 bis 2018. Und da kann man sehr schön sehen, dass die Desktop-PCs stagnieren ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber da ist auf jeden Fall, da passiert nicht so viel. Da sind 2005 1,2 Millionen,
ne?
Fast 1,6 Millionen verkauft und dann ist das immer so ein bisschen hoch und runter gegangen und jetzt sind wir nur noch bei, also 2018 sind wir jetzt nur noch bei 923.000, das heißt, da ist ganz klar ein Trend zu erkennen, dass die Desktop-PCs weniger werden. Ja, bei den Notebooks ist das aber nicht so deutlich. Das ist ganz spannend, dass 2005 ungefähr genauso viel Notebooks wie, ein bisschen mehr, aber ungefähr so viel, also 1,9 Millionen versus Notebooks versus 1,6 Millionen Desktop-PCs verkauft worden sind. Und dann sind die Desktop-PCs eher runtergegangen und die Notebooks sind rapide hochgegangen. Also das
ist aber alles eben Privatleute, ne? Konsumentenmarkt.
Aber das finde ich, ja, genau. Ja. Und das war 2011, war dann der Höhepunkt. Da wurden sage und schreibe 7,1 Millionen Notebooks verkauft. Und dann ist es jetzt wieder.
Bei vier, ne?
Geht es jetzt wieder bei runter. Vier. Und jetzt sind wir ungefähr bei 4 Millionen.
Aber immer noch das Vierfache von Desktop-PCs.
Immer noch das Vierfache von Desktop-PCs und auch immer noch das Doppelte von der Zahlen von 2005. Das finde ich trotzdem.
Das sind
noch
Zahlen für Deutschland, ne?
Ja, das sind. Weltweit habe ich, glaube ich, auch. Ah ja, genau. Das ist die Prognose zum Absatz von Tablets, Laptops und Desktop-PCs weltweit. Und da ist es so, dass die Zahl der Notebooks. Ja.
Die, sagt immer so zwei Drittel, ne?
Die war mal 2010 bei 201, das ist dann Millionen, ja, 201 Millionen, die Notebooks, und sind 2023, werden sie prognostiziert auf 171 Millionen. Also kein so wahnsinnig großer Unterschied.
Die Folie finde ich relativ interessant, weil man irgendwie von allen Seiten ja immer gesagt wird, dass der Tablet-Markt de facto tot wäre. Mhm. Das sieht hier jetzt eigentlich.
Naja, aber er schrumpft.
Also er schrumpft.
Es ging immer darum, dass der Tablet-Markt nicht mehr wächst. Man hatte genau. anfangs immer, wenn es von null losgeht, hatte man ja gigantische Zuwachsraten bei den Tablets.
Ja, das war ja hier 2013 relativ großer Sprung.
Meine Theorie ist ja, dass sie ganz schön lange halten. Also, das habe ich jetzt gar nicht erwähnt. Ich benutze ein Tablet sehr viel zu Hause, also zum Zeitung lesen zum Beispiel.
Ich auch. Ich habe auch ein iPad Pro.
Und Mail zu Hause, private Mail und so, genau.
Hab das schon sehr lange und
genau, hab überhaupt nicht das Gefühl. Jahre,
ja, ich auch 4 Jahre.
Genau.
Und habe überhaupt nicht das Gefühl, dass ich das austauschen müsste.
Genau.
Und vermutlich ist das auch
bei Notebooks. Ich glaube, das ist der Effekt. Ja, ja.
Ist jetzt noch eine zweite Sache. Die Frage ist auch immer, wie diese ganzen Zahlen zustande kommen. Zum Beispiel, was ist ein Notebook, was ist ein Tablet? Wenn man sich das jetzt anschaut, das ist jetzt ein Surface Pro. Ist das ein Notebook oder ist das ein Tablet?
Ja, das wird wohl, also die Quelle ist jetzt IDC, die werden da wahrscheinlich ihre eigenen Regeln dafür haben.
Genau, da hat jeder nämlich seine eigenen Regeln und nachdem das ohne Tastatur verkauft wird, würde ich davon ausgehen, dass das im Tablet-Markt drin ist, wie viele andere von diesen Hybridgeräten auch, obwohl es die meisten Leute wahrscheinlich doch mit Tastatur kaufen und als Notebook oder Notebook-Ersatz
nutzen. Also was dagegen spricht, ist, dass der Notebook-Markt laut deren Einschätzung noch wächst.
Na, er ist
nicht viel. Ganz leicht. Und soweit ich weiß, sind die einzigen Wachstumskategorien bei Notebooks eben die Gaming-Notebooks und diese Hybriden und Tablets. Mhm. Und IDC hatte vor vielen Jahren mal diese Media-Tablets erfunden als neue Kategorie zum Zählen. Damit meinten sie damals vor allem das iPad und dann diese Android-Tablets. Also soweit ich weiß, zählen
das
sie
ja als
auch.
Notebook auch noch. Das ist ja auch, das ist dann wieder eher Notebook, weil man es nicht auseinanderbauen
halt mal
kann.
In die Detailkamera.
Das sind die mit dem Drehbahn.
Das sind die mit 360 Grad Scharnieren.
Das
um einmal komplett.
Aber richtig 360 ist das
doch,
ja nicht.
Doch, du kannst doch.
Ach so, ich dachte,
das sah Gewalt so aus.
Dann ja. Einmal zumindest.
bei dem Gerät geht es sehr oft, bei anderen nur einmal. Ja. Aber
ich finde aber das wäre mein nächster Satz nämlich gewesen. Ja. Ich finde das hier ein bisschen schwer. Also da muss ich schon sagen, dass ich ehrlich gesagt, ich benutze mich kein Tablet mehr, weil meins jetzt in die Jahre gekommen ist. Und da finde ich ehrlich gesagt das Chromebook als Tablet irgendwie eine ganz, ganz gute Variante.
Also für die Hörer mal ganz kurz, weil die gar nicht wissen, wovon ihr redet. Wir haben hier so ein Elite-Book von HP. Oh. Das ist einfach ein
Hybrid-Notebook mit 360-Grad-Scharnieren. Das kann man halt einmal komplett außen rumklappen.
Und dann hat man so ein, Tablet mit einer Tastatur hinten dran.
Genau, sozusagen. Die dann deaktiviert ist im Betrieb und dann.
Ist aber sehr schwer.
Es ist halt als Notebook normalgewichtig, als Tablet einfach sehr schwer.
Also mit den Kategorien, da reden wir gleich nochmal drüber. Aber auf alle Fälle ist jetzt sozusagen unser Learning hier aus den ganzen Zahlen, dass ganz klar der Markt für Desktop-PCs, der schrumpft jedes Jahr. Und 2023, sagen wir mal, ungefähr die Hälfte von 2010. Während der Notebook-Markt einigermaßen stabil bleibt.
Und sogar wieder ein bisschen wächst. So,
ja, aber nicht, guck mal, 2013.
Kleine Anmerkung aus der Regie, zeig das doch auf dem Fernseher, Keno. Du kannst da ja direkt drauf zeigen für die Leute, die zuhören.
Ja, stimmt.
2010 gab es noch, oder 2011, 209 Millionen. Und dann ist das gesunken dann jetzt aber 2023 soll es wieder ein
bisschen... Ab da sind wir ungefähr in dem Bereich, wo wir jetzt die ganze Zeit gelegen sind. Genau. Das ist 15. Da, wo dann bei den Tablets der große Knick kam, seitdem sind eigentlich, und auch bei Desktop nochmal eine Stufe nach unten war.
Aber auf jeden Fall können wir jetzt mal lernen, können wir einfach mal abspeichern. Das ist ja ganz interessant, dass doppelt so viele Notebooks verkauft werden. Ja.
In Deutschland war es sogar dreimal so viel oder viermal, genau, was wir vorhin hatten.
Wie Desktop-PCs. Und die Tablets sind auch durchaus relevant, schrumpfen aber wahrscheinlich.
Ich wollte jetzt keine Korinthenkacken, nur der Vollständigkeit halber. Wir haben jetzt verglichen, das hier sind diese IDC-Zahlen weltweit alles, also auch der Business-Markt. Während wir bei dem anderen nur über die Privatleute gesprochen haben und man vermutet halt, deswegen auch dieses Wachstum bei den Notebooks jetzt gerade durch die, den Übergang, also durch das Ende von Windows 7, ist im Firmenbereich werden relativ viel neue Rechner angeschafft. Daher kommt zum Teil auch wieder ein Wachstum rein, was jetzt Privatleute überhaupt nicht betrifft.
Ja.
Aber auch da gibt es den Trend bei Business-Anwendungen, dass die Geräte länger genutzt werden. Also früher hat man ja mal diese 3-Jahres-Zyklen gehabt und so weiter. Und auch da gibt es einfach einen Trend, dass die Geräte länger im Einsatz sind.
Den Desktop-PCs sind doch dann auch nicht die selbstgebauten Desktop-PCs mit drin, oder doch?
Doch.
Weil das... Meinst du?
Also der Selbstbau-PC-Markt, das wird immer völlig überschätzt. Also wir freuen uns ja sehr, dass unsere Leser da bei der Stange bleiben. Aber das sind vermutlich unter 5% des Marktes.
Achso, klar, wie soll das gezählt werden, wenn dann CPUs...
Das kann man zählen, die zählen ja auch die Prozessoren und die zählen für den Selbstbaumarkt. Also ich habe extra mal dazu mit IDC telefoniert vor einigen Jahren. Die zählen die von AMD und Intel einzeln verpackt verkauften Prozessoren, also die in the box, Prozessor in Box mit beigepacktem Kühler, die sind ja für die Privatleute da und das sind deutlich unter 5% des gesamten Prozessormarktes, also Desktop-PC-Marktes. Das spielt eigentlich für die ganzen Betrachtungen überhaupt keine Rolle. Also das ist relativ exotisch, dass das Leute machen. Also weit über 90% aller Rechner gehen als Komplettrechner über die Ladentheke. Bei Notebooks ja sowieso. Also wir sind ja eigentlich bei Notebooks. Ja.
Genau. Interessant finde ich auch noch diese Statistik. Das ist Absatz pro Kopf im Markt für Notebooks und Tablets in Stück. Und während 2013 noch jeder Mensch 0,15 Notebooks und Tablets gekauft hat, sind es seit 2018 und auch bis 2023 nur noch 0,10 Stück. Also das ist vielleicht auch wieder unsere These, dass die Dinger länger halten. Oder aber, dass Leute gar kein Notebook oder gar kein Tablet brauchen, weil sie ein Smartphone benutzen.
Die haben damals sich vielleicht noch ein zweites Gerät dazugeholt, haben dann gesehen, das eine ist doch besser als das andere oder ich bleibe beim alten und dann sind sie jetzt wieder auf ein Gerät gewechselt, weil kann man für alle Geräte drüber spielen. Das macht man, wenn eine Kategorie neu ist, wie es damals Tablets waren. Bei Smartphones war es ja dasselbe und inzwischen ist da eher ein Dämpfer dann drin wieder.
Also ich erinnere mich an meine Studentenzeit, das muss so 2003, 2004 oder so gewesen sein. Und da war es so, dass die Leute wirklich das Notebook, also jeder hatte ein Notebook und das war aber auch vor allem das persönliche Unterhaltungsgerät, weil es halt noch keine Handys, keine Smartphones, keine Tablets in der Form gab. Da hat man also Filme drauf geguckt, irgendwelche Kino, TO gab es das eigentlich schon, weiß ich nicht, oder so und gespielt und gearbeitet. Und dann kam halt das Smartphone und dann wurden die Dinger halt als, und auch natürlich die Smart TVs und überall konnte man dann auf einmal Fernsehen mitgucken.
Ja, und den kommerziellen Streamingdienst mit Netflix und Co.
Ich denke, es gibt auch noch einen anderen Effekt oder zwei eigentlich. Also zum einen gibt es... Also beim Auto haben wir ja immer das Gefühl, also jetzt, du bist ja auch bei Autos schwer aktiv, also abgesehen jetzt von den ganzen E-Autos und autonomen Fahren und Zusatzfunktionen, dass aber eigentlich keine wirkliche echte Innovation mehr, so revolutionäre Umwälzungen mehr gibt, schon seit vielen Jahren. Das Auto ist ja auch über 100 Jahre alt. Und beim PC war es natürlich so, dass vor 10, 20 Jahren, da gab es natürlich, da hat man noch drauf gewartet, ich brauche mehr Performance.
Da hat sich das jedes Jahr die Performance auch richtig verändert.
Hat sich verändert. Da sind wir also, wenn die Anwendung sich nicht verändert, also wenn man nicht plötzlich spielen möchte und es vorher nicht getan hat, oder plötzlich hat man einen Job, wo man mehr Mobilität braucht und vorher war es einem egal. Also wenn sich die Anforderungen nicht viel ändern, braucht man eigentlich auch sehr lange kein neues Notebook. Und es gibt auch eine Produktreife in den Produkten selbst. Ich habe da, wir wissen ja schon länger, dass wir die Sendung machen, habe ich so unter der Dusche heute Morgen so meditiert, ja, was fällt mir nicht zu Notebooks ein? Aber wenn ich mir diese Geräte so angucke, wie die mittlerweile gebaut sind, wenn man so an diese ersten Notebook-Generationen dachte, wo so noch so Behelfskomponenten mehr aus dem Desktop reingefummelt wurden, diese Festplatten waren total empfindlich und alles. Das sind ja alles gelöste Probleme mittlerweile. Dank der Tablets und der Smartphones gibt es super Displays. Also solche
Geräte. Ab einem bestimmten Preispunkt.
Aber die Geräte haben eine ganz andere Reife heute. Also man hat sowohl messbare Nachteile fallen so ein bisschen weg, weil die Geräte einfach gut genug sind. Mhm. Aber auch dieser psychologische Verschleiß, so nach dem Motto, das Ding ist mir zu lahm oder ich habe bei einem Kollegen gesehen, boah, ist das Ding viel schneller, das fällt halt auch weg. Ja. Und die Leute kaufen natürlich, kaum noch jemand kauft heute sein erstes Notebook. Ja. Also die Leute wissen auch viel besser, wenn sie dann kaufen, was sie haben wollen. Also alle haben schon Erfahrung und wissen, so eine Kiste kaufe ich mir nicht mehr. Ja, also, und dann ist es auch unwahrscheinlicher, dass du die Kaufentscheidung revidierst.
Ja, ne? Meine These ist auch, dass es halt früher eine Zeit gegeben hat, wo wirklich jeder Notebook hatte, weil man E-Mails benutzt hat oder auch soziale Medien früher.
Und keine Handys hatte.
Keine Handys hatte und seitdem es Smartphones gibt, kannst du im Prinzip alles auf Smartphones machen. Du kannst ja theoretisch auch deine Jobbewerbung auf dem Smartphone schreiben, weil du das ja eh nur auf so einer bei den meisten Unternehmen in so ein Formular einträgst oder so.
Naja, ich finde halt Videoschnitt und Fotobearbeitung und Scanner anschließen.
Geht auch alles auf dem Tablet.
Geht im Prinzip, aber...
Scanner anschließen.
Also ich meine,
wer macht das denn? Das ist ja schon ganz schön
absurd. Es gibt doch Leute, die schicken noch Faxe.
Also. Ja, das stimmt. Hey, ich habe gerade ältere Fotos gescannt, aber gut, ihr seid ja so jung. Da habt ihr nur Digitalfotos. Aber es gibt Leute, die haben noch Fotos auf Papier und die scannen die vielleicht auch mal.
Ja, aber ich glaube...
Da habe ich eine gute App, die ich
okay, ich habe schon
verstanden. Aber früher hatte halt wirklich jeder, ein Notebook und jetzt ist es so, dass es wieder ist wie ganz früher, wo wirklich nur Leute, die richtig was mit Computern machen wollen, Computer haben. Und diese Otto-Normalmenschen, die sich eigentlich nicht für Computer interessieren, die brauchen eigentlich keinen Notebook. Ist meine These.
Glaube ich auch. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich da die Anforderungen wenig verschoben haben. Früher, als das alles so ein bisschen losging, das kennt ihr garantiert auch noch, dann haben plötzlich alle Leute einen Computer gehabt. Mhm. Aber so richtig brauchten sie da eigentlich nicht, aber man hat schon gehört, dass man E-Mail ja jetzt
im Internet surfen.
Genau, ne, so dass Sachen. Man das halt alles irgendwie will. Und wie oft, also ich musste das irgendwie zweimal die Woche, wenn mich irgendwer anrief und meinte, hier mein Windows startet nicht mehr. Und ne, das war auch alles schlimm um die Jahrtausendwende rum. Zumindest bis XP dann irgendwann kam. Und man musste halt auch noch ganz viel selber machen. Man konnte auch noch für viel zu viel Geld den größten Schund kaufen. Und das fällt heute, glaube ich, auch ein bisschen weg durch diese ganzen auf Smartphones optimierte Dienste. Einfach auch weg irgendwie. Ne? Also heute rippt keiner mehr irgendwie eine DVD, damit er die mal gemütlich im Schlafzimmer gucken kann. Die
sind quasi tot.
Ja. Und
viele Einsatzbereiche sind weggefallen.
Ja, also jetzt gerade so dieses Casual-Gedöns, was man macht irgendwie, das geht halt irgendwie mit dem Tablet genauso gut.
Oder mit dem Smartphone.
Ja. Ne? Du hast halt dein Spotify, dein Netflix und
das stimmt, das macht auch keiner mehr auf dem normalen PC.
Aber das ist halt überhaupt nicht unsere Zielgruppe. Also, oder wir auch nicht. Wir brauchen natürlich PCs und wir würden niemals ohne PC auskommen, würde ich sagen.
Also Stefan hat es ja gut erzählt. Er hat es probiert. Mhm. Ich glaube, der war ja der Experimentierfreudigste von unserer Runde jetzt und auf Geschäftsreisen, wenn man irgendwo schnell einen Artikel runtertippen muss und noch schnell mal das Foto beschneiden. Wir sollen ja die Fotos dann in 16:9 anliefern oder irgendwie. Mhm. Dann muss man sie schon ganz schön einarbeiten. Ne? Mhm. Also liegt es doch näher, einfach die gewohnte jetzt Windows- oder Mac-Umgebung sich einfach einzupacken, weil das ja mittlerweile eben auch ganz gut
und geht. Und du stößt natürlich irgendwie dann auch immer an deine Grenzen. Ne? Also mein Messe-Workflow hat sich halt wirklich komplett umgestellt, seitdem ich angefangen habe, das Chromebook zu benutzen. Und die Handykameras gut genug sind, dass wir halt keine Redaktionsknipse mehr genommen haben. Mhm. Ich meine, früher war es so, ne? Dann in die Karte rausgefummelt, dann hat's den Adapter nicht mitgenommen. Dann habe ich irgendeinen Kollegen angerufen und gesagt, hast du ein SD-Kartenlesegerät für Kamera XY? Ich kriege die scheiß Fotos hier jetzt nicht runter, die Meldung muss raus. Nein, das ist halt heute anders. Ich mache Foto mit dem Handy, das ist ja nun auch ein Pixel. Das heißt, es ist ungefähr eine Sekunde später in Google Fotos drin. Das heißt, ich klappe das Notebook auf, bearbeite dann mit dem Online-Bildbearbeitungstool so ein bisschen Kleinkram, meistens ist es ja nicht viel.
Wir machen ja nicht viel, klar. Ne,
also Belichtung, Weißabgleich halt nochmal, wenn es nötig ist und ein bisschen zuschneiden. Und dann ziehst per Drag and Drop in unser CMS und dann ist das halt das Bild für die Meldung.
Von Google Fotos per Drag and Drop? Speicherst es nochmal irgendwo.
Also ich würde, nachdem ich es mit Snapseed bearbeitet habe, wird eine lokale Kopie gespeichert und die ziehe ich per Drag and Drop dann halt in
alles CMS. In der Cloud, Stefan. Unmöglich.
Es funktioniert halt gut, aber es
scheint. Die Fotos sind ja eh zur Veröffentlichung.
Ja, ja. Ja, und na gut, aber das Problem ist halt in dem Augenblick, wo ich ein Video mache. Ne? Unser Bauchbinden-Tool, was da dann unten den Titel einblendet und so, das ist halt, das sind Windows-Programme und dann stehe ich da mit meinem doofen Chromebook und muss irgendwen bitten, dass er mir da mal halt ein CT-Logo unten
reinblendet. Wir machen das mal halt einfach mal als Webdienst, dass wir dieses Ding.
Ja, das wäre geil.
Das wäre ja eigentlich auch kein Problem. Aber das sind ja so In-House. Aber
du bist auch immer noch beim Notebook gelandet, also du hast was zum Aufklappen mit Display und an der Tastatur. Ja. Und es ist nicht irgendwie ein Tablet, was zum Rand.
Genau, das will ich auch mal einmal kurz zeigen. Das ist natürlich auch wirklich interessant hier. Hier haben wir einfach ein iPad mit der. Ist das die Logitech oder die original Apple-Hülle?
Das ist die original Apple-Hülle.
Und dann klappt man das hier einfach so hin. Und dann kann man.
Ja. Ja, man sieht es auf der oberen.
Und dann kann man hier so schreiben.
Vor allen Dingen hast
die Tastatur fühlt sich auch ganz gut an, finde ich, nur ist die halt sehr klein, sehr schmal.
Das ist ein Surface
Pro. Das ist das gleiche in der Windows-Version.
Das ist die Windows-Version.
Eine Nummer größer sozusagen.
Ja, eine Nummer
viel
größer.
Ja, das
und
viel
mit
besser.
Touchpad vor allem.
Mit Touchpad. Ja, das iPad hat auch ein Touchpad.
Nein,
du hast hier. Ach so, das meinst du.
Touchscreen.
Ja. Und du bist ein bisschen flexibler da, weil der Ständer variabel ist. Also du kannst in einem beliebigen Winkel irgendwo machen.
Was kostet das Surface?
Ich gehe, glaube ich, bei 1200 oder sowas los, ohne Tastatur und Stift.
Okay.
Und so wie es hier jetzt steht?
Das ist ein älteres, keine Ahnung, das gibt es nicht mehr.
Also, wenn ich jetzt losgehen wollte und würde sagen, ich brauche jetzt halt so einen schönen, geilen Tablet-Notebook-Hybrid.
Es gibt von Microsoft immer wieder Sonderangebote von den etwas älteren Geräten. Ich sag mal, für 1300 kriegst du oft so ein Angebot schon dann mit Tastatur.
Mit Tastatur dabei.
Also wir haben jetzt einmal, wie gesagt, ein iPad mit so einer Tastaturhülle und ein Surface mit einer Tastaturhülle. Und gibt es für Android-Tablets auch solche Tastaturhüllen?
Es gibt es für Android dann halt meistens nicht unbedingt, also die Tastatur, die Nico jetzt hier an seinem iPad hat, die ist ja die originale von Apple. Du bekommst für die Android-Tablets, kannst du eigentlich natürlich eine x-beliebige Bluetooth-Tastatur koppeln.
Ja, aber du willst das ja,
es gibt so schön integrierte Dinger, wo halt Tastatur und Hülle im Prinzip eins ist. Oder, wie gesagt, du nimmst dann halt wirklich gleich ein Chromebook, da bist du irgendwo ein bisschen mehr Notebook noch als das Surface, aber halt noch nicht so richtig vollwertig. Ein bisschen vollwertiger halt schon noch als ein Tablet mit einer Tastatur.
Ich finde es aber interessant, dass wir alle, die wir hier sitzen und die ab und zu reisen, eben meistens doch noch ein klassisches Aufklapp-Notebook mitnehmen.
Ja.
Weil einfach die Arbeitsweise, wenn man wirklich Texte schreiben muss.
Es ist nicht nur Texte, wir sitzen auch in Pressekonferenzen, da haben wir üblicherweise keinen Tisch und dann arbeiten auf dem Schoß und das ist mit so Wackeltastaturen schwierig.
Ja,
wenn man immer einen Tisch vor sich hat, ist es kein Problem, aber auf dem Oberschenkel ist doch nochmal eine andere Nummer.
Guter Punkt, ja.
Also ich finde es schon gewöhnungsbedürftig, auf diesen super mini kleinen Tastaturen zu schreiben tatsächlich. Also da ist mir selbst die billigste Notebook-Tastatur mit einem Shitty-Druckpunkt immer noch angenehmer alleine, weil ich meine Hände so hinlegen kann, wie sie liegen sollen und ich nicht so ein gekrampften Sitzmodus habe.
Aber da haben wir jetzt ja die Tablets schon mal besprochen. Das finde ich nämlich gut, weil das sind ja die nicht so richtig reinpassen in die Notebook, in unsere Notebook-Diskussion. Aber mich würde jetzt mal bevor wir jetzt richtig in die Kaufberatung einsteigen, also was es für Geräte gibt, was sind jetzt eigentlich die aktuellen Kategorien? Es gab ja früher mal, gab es ja Netbooks und Ultrabooks und Business-Notebooks, wo ich heute nicht verstanden habe, wo der Unterschied zwischen Notebook und Business-Notebook ist. Kannst du das vielleicht einmal erklären, welche Kategorien gerade aktuell sind?
Zumindest mal grob kann man sagen. Also Netbooks sind quasi weg und tot. Das waren einmal günstige Konsumiergeräte. Das ist einfach durch Tablets völlig abgelöst worden. Also
das waren ganz langsame Notebooks, sogar
das war ganz mit lange,
Single-Core.
Damals waren das absolute Preisbrecher, weil die für 300 oder 400 Euro über den Markt gegangen sind, als die Preise unter 1000 für Notebooks, für ein normales Notebook nicht zu denken waren. Mhm. Inzwischen sind wir in dem Bereich auch mit allem anderen da. Das hat auch den ganzen einen Kick gegeben, also einen Kick aus dem Markt raus, nicht jetzt nach oben. Mhm. Und was dann auch noch war, dann haben die Leute immerhin damit gemerkt, mit solchen Netbooks damals, hey, was Kleines, was Mobiles mit langer Laufzeit, das ist eigentlich schon was Tolles, das möchte ich haben. Das hat man auch gesehen, da irgendwo an den Zahlen, dass da mal dieser große Peak war. Das war ungefähr zu der Zeit dann danach. Mhm. Und das ist, wenn man sich das eben aktuelle Notebook anschaut, du hast gerade das Stichwort Ultrabooks gesagt. Das war damals ja ein Marketingprogramm von Intel, um besonders flache Geräte zu machen. Wenn man sich hier anschaut, was auf dem Tisch liegt, da liegt kein dicker Klopper mehr.
Nee, außer das hier vielleicht.
Außer dem hier vielleicht. Das ist aber auch ein 15-Zoller mit einer RTX 2070 drin und einem 6-Kerner.
Ja, dafür also ist es immer noch sehr
Wenn man sich da im Vergleich dazu anschaut, was man da hat, also auch das war früher mindestens doppelt so dick.
Das Razer hier ist ja ganz cute.
Ja, das ist ein 13-Zoller.
Das ist, aber gehört das auch zu Ultrabook?
Es gibt das Ultrabook nicht mehr als diese Kategorie, aber es ist ungefähr das,
was da... Kategorie Ultrabook gibt es gar nicht
Das war ein Marketingprogramm von Intel. Also wie gesagt, quasi ist alles daran aufgegangen, weil du kriegst keine dicken Notebooks mehr oder welche mit kurzer Laufzeit. Und das waren eben die zwei
Key Features. Naja, aber zwischen dem, was ich hier benutze,
das ist noch eine besonders dünne Variante.
7 und diesem, was ist das hier, ein Dell... Ja. Das ist ja schon, wenn wir das einmal in die Detailkamera halten wollen. Wie heißt das Dell? Was
Inspiron? Irgendein Inspiron war das von Dell. Da ist ein Unterschied. An dem Dell kann man auch noch eine andere Sache schön zeigen.
Das sieht man ja schon. Ne? Das ist
ein Unterschied.
Doppelt so dick.
So dünn gibt es allerdings auch nur die allerwenigsten Notebooks. Das war damals auch ein Edel-Premium-Notebook, was wir als Testgerät besorgt hatten.
Genau, das ist ein Swift 7 von Acer. Ist aber auch schon ein paar Jahre alt. Und die sind ja noch dünner geworden.
Nicht mehr viel dünner.
Aber sie sind leichter, ne? Unter einem Kilo oder so.
Es gibt welche mit unter einem Kilo. Da muss man allerdings aufpassen, welcher Akku drin ist, weil der Akku dann das Schwerste dran ist. Und dann knapsen sie da gerne wieder was ab. Also so dünn habe ich es nicht mehr bekommen. Ein bisschen dicker ist inzwischen üblich. Dann ist auch wieder ein Lüfter drin, dass man Performance hat. Aber dann fällt natürlich der passive Betrieb dann wieder raus.
Ja, verstehe.
Was Stefan sagt, das Razer Notebook, das ist ein 13-Zoller.
Das ist auch echt schön.
Das ist echt schön, aber es ist sehr fingerabdruckempfindlich. Es ist
auch leicht.
Ja, also relativ. Also das sind 1,5, 1,6 Kilo.
Ach so.
Die Besonderheit bei dem Ding ist, das ist es nicht nur einfach ein U-Prozessor aktueller 10. QI-Generation, sondern ist auch noch eine GTX 1650 drin. Also das ist auch noch für Full-HD-Gaming tauglich, was man üblicherweise
hat. Das hat zwei Lüfter, habe ich das gesehen? Nee, das ist ein Lautsprecher, ne?
Nee,
das ist ein Lüfter.
Das ist ein Lüfter. Das ist ein
Balzlüfter, ne?
Ja.
Wie teuer ist das? Das ist
ein... Da sind wir es irgendwo so bei 1900 rum.
Und das ist ein, wie ein heißt
Razer,
das genau?
Blade Stealth 13, das aktuelle Modell.
Ah, das ist auch sehr schön verarbeitet, muss man sagen.
Da also hast du in dem Preis, wie gesagt, 1800, 1900 Euro, aber nirgends mehr irgendwo ein Problem.
Ja, klar. Und das ist ja die Kategorie, die sehe ich auch noch mal, wenn ich in so einem Media... Saturn, sonst was, Handel bin.
Das ist jetzt seit ungefähr 700, 800 Euro rum,
und das, die Klasse. Also ich finde, die wirken schon altbacken.
Moment,
oh ja.
Also das ist so das, ja, Klopper es wirkt irgendwie. Altbacken. Vor allem, man muss es einfach mal...
Hier in der Detailkammer, das ist ein Dell.
Die Modellnummer weiß nicht, die haben vierstellige Nummern. Das auswendig lernen ist schwierig.
Dell Inspiron 3493.
Ich möchte es einmal so hinlegen für die Detailkamera, dann sieht man nicht was. Es sind nämlich beides 14-Zoll Notebooks. Machst du den? Wo sind wir denn hier? Wo ist denn die Kamera?
So. Also die war so ein bisschen hier bei mir.
So.
Ja, genau.
Das sieht man allein schon von den Größen her, dass sich da einiges getan hat. Dell hat jetzt noch einen Deckel und ein Panel drin, wo noch ein relativ breiter Rand ist, so wie man es von früher gewohnt war. In dem Asus-Gerät ist es ein besonders dünner Rand drin, was inzwischen auch bei den Geräten üblich ist. Und da der Deckel auch die ganzen Abmessungen vom Notebook dann einfach definiert, ist das ganze Gerät einfach größer. Obwohl es beides 14 Zoll ist und vom Innenleben sich auch jetzt nicht groß unterscheidet.
Das sind auch beides aktuelle Geräte?
Das sind beides aktuelle Geräte, die hatte ich vor ein paar Ausgaben getestet, so Anfang Dezember rum. 14 Zoller, wie gesagt, so um die 700 bis 800 Euro rum.
Aber findest du nicht, dass das Dell...
Natürlich sieht das altbacken aus.
Ich wollte gerade sagen, ich will jetzt Dell nicht zu nahe treten, aber
Dell macht ja auch
rein von der Optik finde ich das Ding ja wirklich mal potthässlich.
Die machen auch das XPS, ne? Das ist
so die haben auch das XPS als schickes Ding.
Ja.
Die verkaufen das Ding, glaube ich, auch noch in der Business-Variante dann unter Vostro-Namen und insofern, da könnte auch noch ein bisschen was her sein. Die hängen immer ein bisschen hinterher, was das Design angeht.
Also Business soll möglichst klobig sein, sonst kaufen die Business-Leute das.
Ich weiß nicht, ob es klobig sein soll, aber dann zumindest andere Schnittstellen oder sonst irgendwas.
Ah ja, okay.
Bei das hat es keine VGA-Buchse. Es gibt dann das als Business-Variante noch mit VGA-Buchse dran.
Ach guck mal, das hat sogar noch eine richtige RJ45.
Ja, hier. Das ist eben auch eine Besonderheit, was man da hat.
Also hier in der Detailkamera sieht man,
ja, dafür gibt es ja gute Gründe. Man sollte das vielleicht mal kurz
RJ45-Buchse fürs Netzwerkkabel.
Du hattest vorhin gesagt, dass dir nie klar geworden ist, was bei Business-Notebooks anders ist. Das kann man vielleicht an der Stelle ganz gut erklären. Oh, weil das hier ist ja so eine Art Small-Business-Version von Dell. Und da möchte man eben zum Teil noch wechselbare Komponenten. Also man möchte zum Beispiel auch die SSD rausbauen können, wenn man das zum Beispiel zum Service schickt. Das wird Florian vielleicht gleich noch drauf eingehen. Das ist ja ein Problem, dass du die Kundendaten nicht zur Reparatur mit einschicken möchtest. Also musst du ein bisschen mehr Platz haben, dass du an die Platte oder SSD überhaupt rankommst. Dann, ihr habt schon gesagt, du willst vielleicht noch eine Ethernet-Buchse haben. Und für die Leute, die wirklich bei Kunden präsentieren müssen, und da den Beamer nutzen müssen, die hängen zum Teil noch bei VGA halt fest.
Stimmt, ja.
Und du kannst bei den modernen Geräten zwar alles mit Adaptern erschlagen, aber
da wird die Tasche auch nicht leichter
und flacher. Genau, die Tasche wird dann auch nicht leichter. Dann kannst du auch gleich das Notebook mitnehmen und was ein bisschen größer ist. Also es gibt schon durchaus Beweggründe.
Und nur grundsätzlich, weil du sagst, das Business hier, das ist auch ein Business-Notebook. Das ist auch nicht unbedingt unschick oder sowas. Also,
wie aber
das,
dick ist es schon.
Es ist dicker, aber du siehst dann auch an den Schnittstellen, dass da wieder ein bisschen andere Sachen dabei sind.
Das ist ein HP.
Das ist ein EliteBook 830 X360 G6. Ja, okay. Das muss man sich auch einmal auswendig merken und auf der Zunge zergehen lassen.
Ich klappe das hier mal auf in der Detailkamera nochmal.
Das ist es halt auch.
Sieht
dann
nett aus, aber
geht schwer auf.
Na ja gut, aber das ist, hat einen schönen schmalen Rahmen.
Es hat einen schmalen Rahmen.
Macht
allerdings zum Beispiel, das ist ein Touchscreen in matt. Das gibt es auch.
Ah ja,
auch okay. Mit Stiftbedienung. Das ist auch eins mit 360 Grad Scharnieren zum Umknicken. Es hat, weil es die Business-Kunden wollen, einen Smartcard-Leser. Den hattest du, glaube ich, gerade schon mal in die Kamera gezeigt, hier oben.
Ah ja.
Einfach das hier in den Schlitz, um einfach nochmal dann zusätzliche Sicherheit was zu haben.
Also es Smartcard wirklich im Sinne von Smartcard.
Ja, wirklich.
Nicht SD, sondern
also RFID, das wurde auch irgendwo noch unterm Touchpad eingebaut. Das gibt es auch noch alles.
Aber
also,
das sind so Business-Funktionen, dass man sich
das
so
Das sind Business-Funktionen. Dann auch integriertes LTE oder generell Mobilfunkmodem. Das ist auch eine Sache, die hättest du auch gerne. Die kriegst du bei Consumer-Notebooks gar nicht mehr. Da gab es früher mal ein paar Versuche, um irgendwas zu machen.
Stimmt, habe ich vorhin vergessen zu erwähnen. Das ist tatsächlich was, was für Tablets und Chromebooks im Außendienst spricht, dass die meistens ja alle mit LTE verfügbar sind.
Und finde ich denn diese Unterscheidung Business-Notebook, Consumer-Notebook, diese Unterscheidung sehe ich ja bei so einer Preissuchmaschine oder im Geschäft, sehe ich diese Unterscheidungen nicht. Muss ich dann wissen, dass HP EliteBook Business ist?
Oder nein, du kannst nach den Funktionen gehen. Wenn dir wichtig ist, was weiß ich, dass du LTE hast oder sowas, dann kannst du das heraussuchen und dann landest du automatisch in dieser Produktkategorie.
Ah ja, okay. Gut.
Was man bedenken muss beim EliteBook oder auch dann bei Dell heißen sie Latitude und bei Lenovo dann die ThinkPads, das sind Businessgeräte, die sind dann auch für Admins gemacht. Das heißt, das sind dann auch Fernwartungsfunktionen für Admins und so weiter, die bezahlt man als Privatkunde halt auch mit, obwohl man sie da gar nicht nutzen kann.
Okay,
die sind dann wirklich dann voll auf für diese Zielgruppe ausgerichtet. Da gibt es dann üblicherweise auch Garantieerweiterungen, was weiß ich, bis zu 5 Jahre, die man optional noch dazu kaufen kann.
Kaufen, ne? Um es nochmal klar zu sagen.
Kaufen.
Die sind da nicht automatisch dabei.
Also,
du kriegst auf diese Geräte eben eine längere Garantie, wobei die dann richtig ins Geld geht.
Ja, also wenn das Gerät irgendwie, was weiß ich, 1700, 1800 Euro kostet, wenn es auf 5 Jahre Garantie, vielleicht auch noch mit Vor-Ort-Service arbeiten willst, dass also der Techniker zu dir kommt und du das Gerät nicht wegschicken musst, dann zahlst du pro Gerät halt nochmal 700 Euro drauf, nur um den Service zu haben.
Krass, ja, okay. Das, dann habe ich das soweit verstanden.
Braucht halt auch nicht wirklich nicht jeder.
Ne? Nein, also
und
wenn
die Großkunden, die sowas kaufen, haben sowieso Rahmenverträge und zahlen ganz andere Preise. Also insofern muss man bei diesen Preisen immer, was man da sieht, bei Dell und HP, bei Dell ist es ganz klar, da sieht man es am ehesten, da wo die Preise ohne Mehrwertsteuer angegeben sind. Ja. Das ist der Business-Kunden-Shop.
Macht den Lupo auch gerne.
Ja. Genau, guter daran Tipp, merkt man es auch. Ja.
Und am matten Bildschirm nicht unbedingt, die meisten sind inzwischen
matt. Inzwischen sind die meisten Bildschirme wieder matt geworden. Das hängt wohl auch damit zusammen, dass die Touchscreens sich durchgesetzt haben und Leute auf glänzenden Bildschirmen immer angefangen haben zu tippen und dann haben sie beim Notebook-Support angerufen, mein Touchscreen funktioniert nicht und dann mussten die ihm erklären, das Gerät hat gar keinen Touchscreen.
Ah ja, gut.
Das so, heißt soll also, der matte sein. Bildschirm als Unterscheidungsmerkmal zum
Touchscreen. Der ist raus, nein.
Okay.
Ja, also das, genau, also man sieht es ja beim Chromebook, das hat ein Glänzen gehabt, das Surface hat auch noch einen, das ist ein Business-Notebook, das hat jetzt halt einen matten Touchscreen.
Ist aber wirklich selten, oder?
Das ist selten. Also wir in teuren Business-Geräten, wir reden hier auch so jenseits der 1500 Euro.
Aber man will schon ein mattes Display haben zum Arbeiten,
es kommt oder? Drauf an, was du machst. Also zur Fotobearbeitung, du kriegst halt durch das Matte immer ein bisschen was Grisseliges rein und ein bisschen störlich. Das ist dir die Frage, ob du das gerne möchtest oder nicht. Du kannst
die ewige Diskussion, ja.
Obwohl meins ist auch gar nicht matt.
Nee. Nein, das auf. Ist auch die Sache, man gewöhnt sich dran. Also man hat sich auch
das
über die.
Das fällt mir gerade erst auf.
Es gibt, also du hast den Vorteil bei Glossy, ja, wobei es wesentlich Vorteil
ist.
Also, der vermeintliche Vorteil bei Glossy ist, dass du halt wenigstens punktlich Quellen gut rauskriegst, weil du es halt einfach nur ein bisschen drehen musst, wohingegen du bei einem matten Display dann halt einfach so eine diffuse Einstreuung hast.
Ich würde hier gerne mal dazwischen gehen, weil die Diskussion ist nicht mehr dieselbe, die wir vor einigen Jahren hatten. Diese heute glänzenden Displays, wenn die vernünftig optisch entspiegelt sind
auch nochmal eine ganz andere Nummer, ja.
Auf einem ganz anderen Niveau als da, wo man sich damals bei diesen Billig-Notebooks drüber aufgeregt hat, wo man wirklich nichts sehen konnte.
Auch beim Monitoren damals.
Und auch, günstige Tablets heutzutage. Auch die sind schon besser als das, was es damals gab.
Und insofern reden wir hier mittlerweile über eine ganz andere Diskussion. Und es ist ja trotzdem weiterhin Geschmackssache und eine Frage. Aber den Punkt, also das fand ich auch sehr gut in deinem Text, das zu erklären, zu sagen, gerade die Modelle mit großem Farbraum, die Displays, oder eben die mit besonders hohen Auflösungen, die sind oft gerade glossy, also spiegelnd, weil die Streuscheibe natürlich einen Teil von der Schärfe, die du eigentlich haben möchtest,
wieder schluckt, ja.
Wieder schluckt oder das Streulicht die Farben wieder verfälscht. Fand ich einen unglaublich interessanten Aspekt. Also man muss sich einfach wirklich entscheiden, was man haben will. Und eben, wenn man wirklich mal draußen arbeitet, dann muss der Bildschirm natürlich hell genug sein.
Ja.
Ja, dann, also wenn man dann einen glänzenden Bildschirm hat, dann braucht man wirklich richtig gutes Backlight. Geht dann natürlich wieder auf die Akkulaufzeit. Ne?
Genau. Okay. Was noch gibt bei Displays, sind zwei Sachen. Einerseits, wie gesagt, das mit glossy oder nicht glossy. Du hast bei deinem Notebook ja gesagt, das ist besonders dünn. Das braucht dann einfach aus Stabilitätsgründen auch diese Glasscheibe vom Display. Sonst ist der Deckel einfach zu wabbelig und bricht das Panel. Und das willst du ja auch nicht haben. Du hast ja gesehen, das Ding ist dir schon ein paar Mal runtergefallen, aber das hält zumindest noch.
Ja, es ist sehr stabil.
Und da war es aber zu, nehme ich an.
Ja, aber ich höre dann daraus, dass es eigentlich diese großen Produktkategorien mit diesen großen Unterscheidungen gibt es eigentlich nicht mehr. Also es gibt halt die mit Business-Ausstattung. Es gibt die besonders schmalen, die gibt es aber auch eher in Business-Orientierung und nicht.
Genau, das gibt es alles. Also
und
was
es gibt welche, mit denen man spielen
kann. Zwei Sachen noch, was es früher noch bei Business-Notebooks gab, was es heutzutage nicht mehr gibt. Einerseits hatten die, um besonders lange Akkulaufzeiten zu erreichen, teilweise Sachen wie einen Akku zum Unterschnallen oder das optische Laufwerk raus und einen zweiten Akku rein. Das ist inzwischen überhaupt kein Thema mehr, weil die Geräte auch so jetzt ihre langen Laufzeiten erreichen.
Also, kannst du ja mal sagen, ne?
Also unter 5 bis 8 Stunden findet man hier gar nichts mehr, auch bei solchen Sachen mit Gaming-Dingern drin. Üblich sind bei den hochpreisigen Geräten dann eher so 13 bis 15 Stunden und auch jenseits der 20 findet man immer noch Geräte. Wohlgemerkt alles in flachdünn mit eingebautem Akku.
Ich denke, so 8 Stunden ist eigentlich auch sinnvoll.
Das sind wir eben heutzutage auch mit allen Geräten.
Damit man nicht immer das Aufladegerät, wenn man so eine eintägige Dienstreise hat, damit man das den Stecker nicht mitnehmen muss. Das verstehe ich schon. Und mit der sonstigen Hardware-Ausstattung. Ich erinnere mich noch an eine Uplink-Sendung, da warst du hier, das ist, ich weiß, ist das 3 Jahre her oder so, da hast du erzählt, dass jetzt die ersten Notebooks mit Quad-Core kommen.
Genau.
Das war was, und da war ich ganz irritiert, weil das bei Notebook, bei Desktop-PC schon total Usus war, aber das war mir gar nicht klar, dass Notebooks immer noch Dual-Core hatten.
Das war lange
Zeit. Quad-Core jetzt Standard?
Es gibt immer noch Geräte mit Dual-Core, gerade in einem niedrigpreisigen Bereich, aber eigentlich willst du heutzutage einen Quad-Core haben. Es war damals, als die 8. Core-i-Generation rauskam, damit kamen die Dinger. Das war, glaube ich, Ende 2017, Anfang 2018. Oh, und dann kann man einfach klar sagen, also heutzutage, was mit weniger kaufen, ergibt überhaupt keinen Sinn mehr, weil, wie gesagt, es ist seit 3 Jahren im Markt und etablierte Technik.
Also die, die wir hier sehen, haben auch alle, also meiner jetzt ja hier nicht, aber die
genau,
anderen
also die haben alle Quad-Core? Die haben alle 4 Kerne. Das Gaming-Notebook hat sogar einen 6-Kerner drin.
Aha.
Die gibt es auch als 8-Kerner inzwischen im Notebooks. Das ist kein Problem. Und AMD hat jetzt angefangen zur CES, gerade mit Ryzen 4000, auch in diese flachen Geräte bis zu 8 Prozessorkerne einzubauen.
Ah, wow, okay, krass.
Das ist jetzt eine Ankündigung von der CES, ganz frisch. Geräte werden wohl so, nee, sie sagen, es soll im März noch sein. Ich glaube eher Anfang April oder im April dann, dass da die ersten Geräte kommen. Wir werden natürlich so schnell wie möglich welche ins Labor holen und testen. Da
können wir vielleicht noch was zu sagen, weil das eben so, wir beide blicken ja sehr aus der technischen Brille drauf und gucken schon seit vielen Jahren auf den Markt. Und da gibt es halt eine Information, die immer so aus der technischen Sicht ganz einfach ist, die vielen Käufern aber vielleicht nicht so bewusst ist. Es gibt zwei Leistungsaufnahmeklassen dieser Prozessoren. Das eine sind diese U-Typen, da ist halt immer hinten so ein U dran. Und dann gibt es so noch andere, H und so. Und die einen haben sind eben nominell für 15 Watt ungefähr spezifiziert. Also die haben eine Thermal Design Power TDP von 15 Watt. Die gehen natürlich im Betrieb da kurzzeitig drüber, aber das ist so
bei
die
Desktop Größe. Ja, bei Desktop gibt es ja welche mit 65. Ne?
Ja, 95 oder jenseits
100. Oder sowas. Ja, genau. Also, und dann gibt es diese 45 Watt Typen. Und es war zum Beispiel lange eine Besonderheit, dass Apple in diesen 15 Zoll MacBook Pro eben diese 45 Watt Typen eingebaut hat.
28 waren das.
Oder genau.
Eine Sonderklasse
jedenfalls. Ja, also mehr Leistung in einem sehr schlanken Notebook untergebracht hat. Ich erkläre das erstmal mit der Leistung. Keiner der Hersteller kann irgendwie zaubern. Also wenn der Prozessor wirklich läuft, dann setzt er auch Strom um, dann wird er warm, dann geht der Lüfter los und er zieht auch schneller am Akku. Dass die Akkulaufzeiten so groß sind liegt im Wesentlichen daran, dass eben diese Sparfunktionen, wenn der Prozessor wenig tut, immer weiter optimiert wurden. Als Nebeneffekt brauchst du da auch wenig Lüfter. Mhm. Und dann kriegst du das natürlich auch wunderbar in so ein kleines, flaches Ding rein. Du hast es vorher schon angerissen, das Thema mit deinem Lüfterlosen. Da ist halt eine Spezialversion mit 6 oder nominell sogar 4,5 Watt drin. Und die kommt dann eben auch nicht auf Touren. Die wird ihre Wärme nehmen, eben einfach nicht los. Irgendwann würdest du dir die Schenkel verbrennen, wenn das Ding da 15 Watt draufbraten würde. Und diese beiden Leistungsklassen gibt es einfach. Das ist so ein Hintergrund, weswegen wir beide, wenn wir darüber sprechen, welche Notebook testest du denn so, da würde man nie diese 45 Watt-Typen und diese 15 Watt-Typen in eine Tüte tun.
Ah, ja,
weil das eine sind so die, wo schlanke, leichte Gehäuse eben möglich sind. Mhm. Und bei den anderen ist das halt grundsätzlich nicht möglich. Du kriegst ein 45 Watt Kühlsystem. Nein, war mal. Also ja, okay. Das ist längst nicht mehr so. Das war ja auch ein 15 Zöller, ich hatte es erwähnt. Also bei diesen 13 Zöllern kommen diese 45 Watt Typen extrem selten zum Einsatz.
Aber
meistens stecken die in Gaming noch.
Aber wir schaffen es trotzdem inzwischen auch in die 15 Watt Geräte Quad-Core.
Vier Kerne, genau.
Die, vier Kerne. Auch ja. Genug Leistung haben, um jetzt 1080p Videos zu bearbeiten.
Das bearbeiten, ja, das kommt drauf an. Also wenn du sie einfach nur schneidest und nicht groß transkodierst und zum Beispiel auch noch Beschleunigungsfunktionen in dem Grafikchip mitnutzen kannst, dann geht das ganz gut. Wenn du aber wirklich Aufgaben hast, wo du richtig über eine längere Zeit Rechenleistung brauchst, also weil du zum Beispiel wirklich ein ganz langes Video mit einem Software-Codec transkodieren willst und dir dafür einen Sechskerner
kaufst. Oder Effekte reinbaust oder whatever. Ja.
Dann wirst du schnell Probleme kriegen mit einem ultraflachen Notebook, weil das wird seine Hitze nicht los, der Lüfter dreht dann sehr, sehr hoch und trotzdem wird der Prozessor nach einer Weile drosseln. Die sind also, was heißt drosseln, bedeuten nicht, dass er stehen bleibt, aber er kann nicht mehr seine volle Leistung abgeben. Mhm. Und deswegen sind diese ganzen Gaming-Notebooks mit diesen 45 Watt-Typen auch alle ein bisschen dicker und schwerer. Nicht nur, weil die Grafikkarte Kühlung braucht, sondern weil da die Prozessoren auch sozusagen unter Vollast gekühlt werden können.
Woran erkenne ich denn jetzt in einer Preissuchmaschine, ob das so ein 15 Watt oder ein
45?
U oder H?
U oder H, da steht ein Prozessor
dabei. Also U ist 15 Watt,
H stand damals mal für Ultrabook bzw. Ultra Low Power.
Ah ja, sehr gut zu wissen.
Und H ist, glaube ich, High Performance.
Irgendwie sowas, ja.
Und gibt es noch so eine Faustregel, wo ich, wie ich an der Typbezeichnung, weil diese Prozessoren, ich muss sagen, bei den Desktop-PCs habe ich es einigermaßen.
Ganz klar, drauf. Normalerweise, wenn sich keine Gedanken macht und das Notebook unterhalb von 1000 Euro kauft, ist üblicherweise eine U-Variante drin. Ganz einfach.
Aber egal, die sind alle Quad-Core.
i5 und i7, ja, und halt, wenn man i3 nimmt oder sowas, da kann es schon sein, dass es noch einen Doppelkern gibt.
Aber es gibt auch i3 mit Quad-Core.
Nein.
Noch nicht.
Ah ja, okay, also i3, Dual-Core.
Wir raten sowieso dazu, beim i3 war es so, dass Intel sehr lange, ich glaube, das ändert sich auch gerade, dank AMD, also AMD baut ja erheblichen Druck auf und da heißen die übrigens auch
U und H.
U und H und 5 und 7, also man kann sich da schön dran orientieren.
Was
also
ist 5
Ryzen, 5? Ryzen 5 und Ryzen 7.
Ryzen 7.
Und Core i5 und Core i7.
Ah, ja. Sehr gut.
Und Intel hat eine Weile bei diesen i3-Typen und bei den Billig-Notebooks fehlt als Besonderheit den Prozessoren dieser Turbo.
Mhm.
Und dieser Turbo ist ja sozusagen das Gegenteil der Stromsparfunktion. Das heißt, die Stromsparfunktion hat halt dazu geführt, dass der Prozessor nicht unnötig viel Wärme verbrät und damit der Akku halt länger hält. Mhm. Und eben so kommen diese Akkulaufzeiten zustande.
Dazu muss der Takt runter.
Genau. Und man kann das aber auch nutzen, um wenn alte Reserven sind, wenn zum Beispiel der Prozessor noch relativ kühl ist und wenn nur wenige Kerne laufen, diesem Kern dann so richtig Feuer zu machen. Also die gehen ja heute bei den stärksten sogar auch im Notebook auf fast 5 GHz hoch.
Ne? Zumindest über 4 sind wir locker.
Ja. Und dadurch wird halt zum Beispiel, wenn du ein Browserfenster aufmachst, ne, und da wird eben sehr viel mal kurz gerechnet, das fühlt sich dann eben viel, wir haben ja diesen berühmten Begriff der Schwupplizität, also viel schwuppiger an. Und das können halt genau diese i3 nicht so gut. Und
die das können aber trotzdem auch die flachen mit U.
Genau, ja. Das hat damit gar nichts zu tun. Das ist aber der Grund, warum wir zum Beispiel dazu raten, wir würden, also wenn man die freie Wahl hat und es nicht auf einen 100er ankommt, dann ist ein i5 eigentlich so Minimum. Ob nun Ryzen 5 oder Core i5 ist immer ein guter Tipp. Wenn man da drunter bleibt, sollte man sich gut überlegen, auch einfach in dem Sinne, du willst das Gerät ja ein paar Jahre nutzen. Und also das ist einerseits, und dieser Turbo-Effekt, der ist schon durchaus merkbar. Das ist jetzt nicht so, dass du sagst, boah, das ist ja so und so viel schneller, aber du merkst es auf die Zeit, wenn du mit diesen einfacheren Geräten arbeitest, die hängen schon ein bisschen hinterher.
Wie ist das? Achso, sorry.
Ich habe tatsächlich auch eine Frage. Das mit den starken Kernen bei den Notebook-Prozessoren wusste ich jetzt tatsächlich noch nicht. Seit wann machen die das? Also ich kenne das von einigen Qualcomm-Socks für Handys und Tablets kenne ich das ja schon länger.
Es sind quasi dieselben Kerne, nur halt im unterschiedlichen TDP-Bereich.
Okay.
Also die Kerne sind relativ ähnlich aufgebaut und so weiter, ja, und liefern bei selben Takt auch dieselbe Rechenleistung. Bloß die eine CPU, die ist halt bei 15 Watt abgeriegelt und die andere darf halt bis 45 Watt hoch.
Okay.
Und darum haben die dann auch andere Taktraten.
Und seit wann gibt's das? Weil das ist
bei mir jetzt absolut
Novum, habe ich.
Ja, ich noch nie von nicht bewusst. Also es ist auch so, dass die Prozessoren technisch ein bisschen anders aufgebaut sind. Die einen, die 45 Watt-Typen, haben natürlich auch mehr Reserven für einen aufwendigeren Chipsatz. Mhm. Deswegen haben diese Gaming-Notebooks, können da auch zum Beispiel oft ein SSD-Raid, da kann man sich jetzt drüber streiten, ob man das braucht oder nicht, aber die haben eben entsprechend mehr PCI-Express-Lanes zum Beispiel. Aber vor allem sind die natürlich dafür ausgelegt, mit einem dicken Grafikchip, also mit einem für Notebook-Verhältnisse vergleichsweise dicken Grafikchip gekoppelt zu werden, der ja sowieso die Kühlung braucht, weswegen es sozusagen auf den Prozessor gar nicht mehr so sehr ankommt. Und davon gibt es übrigens auch Business-Varianten, die haben wir noch gar nicht erwähnt. Ne? Das sind diese sogenannten Mobile Workstations. Also da sind dann manchmal auch so Profi-Grafikkarten drin, also Nvidia Quadro üblicherweise, mit irgendwie zertifizierten Treibern. Das führt jetzt ein bisschen weit ab, aber das ist genau das, wenn also einer wirklich unterwegs mit einem CAD-Programm arbeiten will, der dann wirklich Rechenleistung braucht, der nimmt dann vielleicht besser sowas in der Art, weil da man über längere Zeiten die Leistung abführen kann und das Kühlsystem ist ja etwas größer, die bleiben dann, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, möglicherweise unter Last auch etwas leiser als diese ultraflachen Dinger, weil die müssen ja wahnsinnig hochdrehen, wenn sie dann wirklich dauernd unter Last stehen. Es gibt aber noch was zu bedenken, wirklich mobil kann ich die Leistung natürlich nicht abfordern, das muss man sich immer klar machen, das ist auch für uns Techniker jetzt immer eigentlich ganz einfach. Man weiß ungefähr, in diesen flachen Geräten steckt ein Akku, ich sag mal 30, 40, 50 Wattstunden. Ja. Jetzt habe ich einen Prozessor, der hat 15 Watt TDP. Das kann man ausrechnen. Also mehr als 3 Stunden kann der 15 Watt nicht verheizen. Dann sind 13, also dann sind 15 mal 3 45 Wattstunden weg.
Das ist aber nur, wenn das Display aus war während
der Display
aus
von der SSD. Kommt noch dazu, genau. Das WLAN, die SSD und so weiter. Deswegen ist einem, wer technisch da drauf guckt, oft schon klar, das kann ja so gar nicht gehen. Und auch bei diesen Gaming-Notebooks, also wenn man damit wirklich spielt, dann ist der Akku halt üblicherweise nach 1,5-2 Stunden leer. Klar.
Oder aber sie liefern im Akkubetrieb gar nicht die volle Rechenleistung, was auch üblich ist, weil dann einfach der Akku nicht hinterherkommt, um diese hohen Ströme zu liefern.
Aber reden wir mal ganz kurz nochmal über das Wichtigste. Wie ist das denn preislich? Also wo fängt das eurer Meinung nach an, dass ich ein ordentliches Notebook bekomme, was ich
täglich. Ich hatte geschrieben plus minus 500 Euro. Mhm. Das ist dann aktueller Stand ein Core i5-Prozessor, also ein Vierkerner.
8 GB
mindestens 256, wenn nicht sogar eine 512er SSD. Das ist inzwischen dem Preisbereich auch dann drinnen.
Was für ein Display? Full HD-Auflösung?
Full HD IPS. Das ist auch noch eine Sache, die wir vorher nicht hatten. IPS ist inzwischen zumindest ab 500, 600 Euro Standard. Das war früher nicht der Fall. Da gab es noch diese schönen TNs.
Unterhalb das von TN sind diese sehr blickwinkelabhängigen Displays.
Diesen unterhalb von 500 Euro ist noch ein Riesenhauen, Stechen, Kraut und Rüben, weil da jeder auf den letzten Euro noch irgendwas optimieren will und irgendwelche Komponenten reinmacht. Da gibt es auch noch ganz andere Prozessortypen, die noch viel lahmer sind. Da gibt es dann auch noch eben diese blickwinkelabhängigen Bildschirme mit 1366er Auflösung, die grob sind und so weiter.
Ja, wie kann es aber eigentlich sein, dass es diese Displays überhaupt noch gibt? Ne?
Also ich weiß
die kosten gar nichts mehr. Wenn ich mir angucke, selbst dieses Geldwechselschälchen an jeder Tankstelle hat mittlerweile ein besseres Display eingebaut als manches. Kennst du diese Werbung? Dinger für Zigaretten, die da irgendwie.
Ja, das musst du aber ja auch schräg ablesen können, weil die Leute sind ja unterschiedlich groß. Siehst du die Werbung ja gar nicht.
Ja, aber auch an Zigarettenautomaten oder
überhaupt. Ja, aber auch jedes billig Android-Smartphone, was ich 50 Euro oder so auf der Ecke, hat ein IPS drin inzwischen.
Oder ein OLED sogar, ja.
Ja, und das ist eben inzwischen noch eine Sache, darum sagen wir eben, unterhalb von 500 wird es eng.
Wenn man sich ich wollte dich nicht unterbrechen.
Wenn man sich auskennt, kann man darunter noch ein bisschen was machen, wenn man weiß, das ist der Prozessor, mir reicht der und so weiter oder ich habe eine Ahnung von der Technik und das ist es mal im Angebot 50 Euro billiger. Mhm. Das sind dann schon über 10% teilweise, wenn du bei unter 500 Euro bist, dann kann man da zugreifen und das Schnäppchen machen. Aber wenn man so einfach mal unbedarft rangeht, dann sollte man eher nach seinen Ansprüchen gehen und schauen, was brauche ich so ungefähr. Und dann ist eben diese Faustregel i5, 8 GB RAM, SSD mit 256 und dann Full HD in IPS. Dann landet man ungefähr bei 500 Euro.
Hast du, ist eins in dieser 500 Euro Preisklasse hier dabei?
Nee, ich habe die Geräte, wie gesagt, dann, das sind 700, 800 Euro, was ich dann jetzt hier als Kleinste da habe.
Das ist das Asus VivoBook, oder was?
Das ist genau das.
Das ist 700.
Das war knapp 800, ich glaube, das Dell ist so bei um die 700.
Also,
wobei die Preise auch stark schwanken. Als ich die Geräte gekauft habe, habe ich teilweise eins für 630 gekauft. 2 Wochen später war es jenseits der 700 Euro. Mhm. Das ist halt auch noch so eine Sache. Je niedriger der Preis ist, desto wird, dann sind 10 Euro Preisschwank halt schon mal teilweise ein richtiger Happen.
Und diese ganz flachen, die kriegt, da muss man auch so 700, ab 700.
Wie gesagt, das ist los, von, ne, der Dicke her und so weiter, da tut sich jetzt nicht viel. Das ist dann ungefähr das, was man da bekommt. Das ist nicht besonders dick oder sonst irgendwas. Aber wenn du diese besonders dicker, flachen willst, genau, da bist du im vierstelligen Bereich.
In dem Team. Nee, aber der war, so teuer war das nicht hier. Ich meine, das hätte...
Ach, ich würde gerne noch über die Sachen reden, die man bei 500 Euro dann eben noch nicht bekommt.
Ja,
also es gibt ja große Unterschiede in der Ausstattung. Mhm. Also wir haben jetzt sozusagen, der Prozessor ist dann gleich und bei den SSDs, haben wir ja schon oft erklärt, gibt es eigentlich keine, also da gibt es zwar große Performance-Unterschiede, man merkt aber nicht sehr viel davon in der Realität. Und wenn man jetzt mal von Grafikchips absieht, diese Geräte haben natürlich alle noch keinen Grafikchip oder nur einen total murksigen.
Also das kriegt man in der Preisklasse nicht.
Reden da nicht, ist nichts im Spiel.
Aber du hast natürlich große Unterschiede in der Qualität der Tastatur. Mhm. Es gibt sehr unterschiedlich große Touchpanels, also Touchpads. Nicht, also ich meine jetzt nicht den Touchscreen, sondern wenn du halt gewohnt bist, den Mausersatz sozusagen zu benutzen, da gibt es immer noch manchmal Geräte mit einem sehr kleinen, das man halt kaum benutzen kann und eben bessere. Dann gibt es halt so Funktionen wie Fingerabdruckleser, beleuchtete Tastatur, besseres WLAN.
Display im Touchscreen.
Ja, das ist ja jetzt eine Besonderheit.
Das ist besonders. Aber wie gesagt, das ist um die 800 Euro.
Also können wir das mal einmal in die Kamera? Achso, haben wir gerade schon gesehen. Das ist jetzt einfach, das Touchpad ist ein Display.
Genau.
Und das hat auch den gleichen Windows-Hintergrund. Ist das ein Teil? Kann ich das
du
über
kannst,
Windows
nee, spielen? Du kannst ich habe das geändert. Man konnte den... Du Hintergrund,
kannst,
ach so, das geht jetzt nicht. Ja,
nein, aber du kannst theoretisch ein Fenster einstellen. Runterziehen von Windows, das ist kein Problem. Mhm. Das Problem ist, dann fehlt dir in dem Moment das Touchpad, weil dann hast du da nichts mehr, wo du die Maus mitschubsen kannst, dann musst du wieder deine Maus anschließen.
Verstehe, aber so geht's.
Das ist aber auch eine Sache, die sie jetzt gerade tut, Notebooks mit mehr als einem Display.
Das scheint aber ein TN zu sein, so Winkel.
Das ist ein TN. Ich vermute auch, dass das irgendein einfach ein Smartphone-Panel ist, was sie da eingebaut haben, weil in der Größe...
Was für
ein
Smartphone
noch über hatte.
Das keine muss Ahnung,
100 Jahre alt sein.
Ja, wobei... Ja, komm, komm.
Ja, aber in der Zeit, wo man TN-Panels in Smartphones eingebaut hat,
da waren die noch nicht so groß.
Nicht kleiner. Ja, ich verstehe gar nicht, wo sie das her haben. Die müssen welche abschneiden, die sie noch rumliegen haben.
Ja, stimmt.
Nein, also beleuchtete Tastatur, da geht es erst so bei 800, 900 Euro los, wenn man das haben möchte. Das ist natürlich ein Komfortfaktor. Der ist riesig, das findest du in günstigen nicht. Mhm. WLAN hatten wir gerade schon gesagt. Das ist jetzt nicht nur Wi-Fi 5
und
Wi-Fi 6.
Und das USB-C-Docking. Also viele denken ja heute, stimmt, bei diesem USB-C, da ist der Drops gelutscht. Das hat jetzt jedes Notebook. Ich war sehr beeindruckt, dass Medion, das ist ja eigentlich mittlerweile eine Lenovo-Sparte, die haben bei Aldi vor schon letztes Jahr eins verkauft, ne, für irgendwie 350 Euro, wo USB-C weitgehend funktionierte. Ne. Es kam also außer USB eben auch ein Displayport-Signal raus. Und ich glaube, da ging aber das Laden auch nicht.
Genau. Ne.
Und eigentlich ist ja der Traum, dass man dieses Docking ermöglicht über so ein im Grunde so eine Art besseren USB-Hub. Das ist die billige Variante. Es gibt auch spezielle Docks.
Oder was im Monitor eingebaut hat.
Was dann direkt LED reinstecken,
Laden, Bildsignal,
Tastatur. Und USB. Das, was früher Dockingstationen gemacht haben.
Und auch Ethernet dann vielleicht zum Beispiel. Also, dass man LAN-Kabel anschließt zu Hause, weil es ein bisschen schneller ist oder man möchte ein Backup machen oder so. Und das ist eben zum Beispiel eine Sache, das klappt bisher tatsächlich erst bei den besseren Notebooks.
Woran erkenne ich das?
Gar nicht.
Ah ja, muss ich dann mir eine CT kaufen.
Theoretisch gibt es da Logos für. Die haben wir auch schon 5-mal abgedruckt.
Aber jeder Hersteller macht trotzdem was anderes. Jeder Hersteller
macht irgendwas. Und es gibt wirklich alles. Also man kann wirklich nur USB, bis die eine Buchse kann DisplayPort und nur die andere kann laden. Also da gibt es jeden wirklich Schwachsinn. Also man könnte schreiend durch die Gegend laufen, was sich für Kombinationen einfallen lassen. Aber so ist es leider im Moment.
Wenn man nicht mehr sicher gehen will mit sowas, dann ist Thunderbolt oder ein Logo von Thunderbolt die Erwähnung eine Sache. Aber das ist dann auch wieder was im vierstelligen Preisbereich. Das ist dann wieder nicht dabei.
Was ja wirklich nervt, wenn man nur USB-C hat. Ne? Also muss ich sagen, hier brauche ich immer einen Adapter, wenn ich mal einen USB-Stick oder so kriege.
Wenn du die anderen Notebook anschaust, die machen das alle besser. Also das Problem ist halt auch einfach die Buchsendicke. Hier kriegst du noch eine USB-A-Buchse oder auch ein HDMI noch rein.
Deswegen sage ich, das ist halt ein Argument für die etwas dickere Variante.
Ja. Also wer jetzt wirklich jeden Tag da HDMI anstöpselt, weil er einen Beamer verwendet, der gut, es gibt auch sehr schlanke Adapter. Man kann ja, auch sagen, aber
die muss man halt, die verliert man, die muss man immer
mitschleppen. Wie oft ich diesen USB-A Ethernet-Adapter schon verloren und neu gekauft habe auf Dienstreisen.
Ja, das nervt. Man muss auch dazu sagen, aus Business-Sicht, auch wenn wir ein Business-Notebook hatten, gab es ja früher auch die ganzen Dockingstationen unten, diese riesen Pin-Leiste, die Geräte hatten, ist auch alles weg, ist inzwischen auch alles USB-C oder Thunderbolt. Aber da ist gerade das mit dem USB-C-Netzwerk ein Problem, weil Hersteller oder die Firmen-Admins gerne noch dahergehen, die MAC-Adresse irgendwo hinterlegen als Authentifizierungsfaktor. Wenn es aber ein generischer USB-Netzwerk-Chip ist, dann kann ich jedes Notebook anschließen, die MAC-Adresse ist dann da drin gespeichert und dann ist jedes Notebook im Firmennetzwerk. Das möchte man auch nicht unbedingt haben.
Nee, klar. Habt ihr denn jetzt ganz zum Abschluss, habt ihr nochmal irgendwie ganz konkreten Tipp wahrscheinlich, ich meine, ihr werdet jetzt wahrscheinlich kein Gerät nennen können, was gerade irgendwie so ein Geheimtipp ist, aber gibt es irgendwie Hersteller, die Markenhersteller sind, was sind denn eigentlich die Markenhersteller?
Bei also in dem Preisbereich bis 1000 Euro gibt es eigentlich nur noch 5 Hersteller im Groben und Ganzen. Das sind die drei großen, DHL, Dell, HP, Lenovo, Asus, Acer.
Ah ja, und es gibt aber, wenn ich in so einen Elektronikladen gehe, da sehe ich manchmal so Firmen, von denen ich noch nie gehört habe.
Das ist dann eher dann im noch niedrigen Preissegment, wo die da sind. Weiter oben tut sich auch noch ganz viel. Ich meine, Apple spielt auch noch jenseits der 1000 Euro mit. Microsoft mit seinen Surface-Geräten genau dasselbe. Vaio als ehemalige Sony-Tochter ist auch wieder da. Hier Razer, Schenker als konfigurierbares Gerät. Je weiter hoch du im Preis gehst, desto andere Sachen hast. MSI ist auch noch oben dabei bei Gaming-Notebooks. Es gibt auch viele von diesen Herstellern, die sich dann eben auf teure Geräte spezialisiert haben und die eben gar nicht mehr diesen ganzen Markt bespielen.
Okay. Das ist ja schon mal eine ganz gute Information und dann kann man sich einfach in so Preissuchmaschinen zum Beispiel Heise
Preisvergleich. Ich würde anders rangehen. Also mir wäre es wichtig zu sagen, zuerst zu überlegen, was will ich mit dem Ding hauptsächlich machen. Wir hatten das eingangs erwähnt, also die Mobilität ist der alles entscheidende Diskriminator.
Ja.
Also will ich das Ding wirklich tragen? Also wir alle laufen über Messen. Ich finde 1,5 Kilo schon zu viel.
Absolut, ja.
Also da ist 1,2 ist eigentlich so eine Grenze, 1,3, was man wirklich, also wenn man den ganzen Tag so eine Tasche hinter sich herschleppt, das ist echt tödlich. Und da trennt sich wirklich die Spreu vom Weizen. Ne? Also da muss man wissen, was man möchte. Das ist der erste Punkt. Dann, wir kriegen das ab und zu mal mit. Auch ältere Leute, die sagen, naja, also 13 Zöller ist mir jetzt sehr klein. Also wenn man partout kein separates Display anschließen möchte, möchte man vielleicht ein 15,6 Zoll, kann man vielleicht auch dazu sagen, das ist die gängigste verkaufte Größe.
Da gibt es die meisten
günstigsten. Preis. Genau, da sind die oft am günstigsten. 17 Zöller gibt es noch.
Aber ist das ist eher
bisschen ausgedünnt, ne?
Das ist sehr ausgedünnt. Das ist, von der Technik her ist es genau dasselbe wie in den kleineren Geräten drin, gerade beim günstigen Bereich. Als Gaming gibt es noch mehr, weil die Leute ein großes Display haben wollen.
Genau.
Und weil dann halt im großen Gerät dann auch noch mehr Platz für Kühlung ist, für noch einen größeren Grafikchip oder sowas.
War mal eine Weile das Desktop-Replacement-Segment. Also war
das ging ja noch größer. Warum ist 18,4 oder teilweise sogar 20 Zoll Notebooks? Das war dann so ein Klopper.
Wer seinen PC nicht braucht und ihn abends wegräumen möchte oder vielleicht nur ein Zimmer hat oder sowas, da hat man das verkauft. Aber das stirbt tatsächlich weg. Da gibt es übrigens auch sehr viel Schrott. Also da gibt es bei den 17 Zöllern, fällt mir immer wieder auf, sind diese unsäglichen Atom-Celerons gerne mal drin, in so 400 Euro 17 Zöllern. Die sind dann so lahm, dass man heulen kann.
Man hat so das große Display, man sitzt auch sehr lange davor.
Ja, genau. Also ja, und dann muss man sich entscheiden, möchte ich halt Touchscreen, möchte ich den rumklappen können oder möchte ich so ein teilbares Gerät? Das ist ja bei diesen Surfaces, dafür sind die ja sehr beliebt.
Gibt es auch von allen anderen Herstellern.
Haben wir jetzt alle anderen auch. Was wir noch, kann man noch ganz kurz anreißen, es gibt mittlerweile mehr Display-Formatvielfalt. 16 zu 10er gibt es jetzt wieder mehr.
Da kommen wir im Hochpreismarkt bei den ganzen abnehmbaren Geräten, ist eigentlich 3 zu 2 da. Mhm. Als Notebooks gibt es das eigentlich nur von Microsoft.
Ja.
Huawei hatte mal welche, aber die sind ja mit diesen ganzen US-Sanktionen dann ein bisschen gerade bei Notebooks aus dem Markt wieder raus.
Also muss man vielleicht kurz erklären, wer also tatsächlich Word-Dokumente beispielsweise oder Excel-Tabellen, wo man in der Höhe, diese 16 zu 9 ist ja ein ungeschicktes Format dafür und da kann halt 3 zu 2 günstiger sein.
Ja.
Ist noch was.
Ich finde das tatsächlich nicht
das
schlecht
auf dem
Chromebook
zum Arbeiten. Aber nach dem würde ich gehen und das muss man erstmal klären und dann kann man die Preissuchmaschine anwerfen. Darauf wollte ich nur hinaus. Also nicht erst nach dem Preis gucken und nachher feststellen, das passt mir ja alles gar nicht. Und übrigens zumindest bei unserer Suchmaschine kann man ja übrigens auch nach solchen Kategorien filtern.
Ja.
Da findet man eigentlich ziemlich schnell
was. www.heise.de/Preisvergleich. Und unser Videoproducer Michael, der hat uns gebeten, dass wir einmal sagen, es gibt auch eGPUs, aber ich sage einfach mal, es gibt auch eGPUs, das sind so kleine Kästen, die steckt man an sein Notebook und dann hat man mehr Grafikpower.
Das geht aber nur mit Thunderbolt, muss man wissen.
Das geht nur mit Thunderbolt.
Das ist ganz schön teuer.
Das heißt, man hat das Gerät für jenseits der 1000, man hat die eGPU-Books für 300 bis 400 Euro leer, ohne Grafikkarte drin, das noch rein, dann ist man jenseits der 2000. Und dann muss ich überlegen, ob ich es wirklich will oder ein zwei Geräte. Nimmt nicht ein kleines, leichtes Notebook für 700, 800 Euro und einen gamingfähigen Desktop-PC für 1000 Euro. Das ist immer noch günstiger.
Das ist korrekt, genau.
Und hat für beide Sachen mehr. Du hast mehr Grafikleistung und du hast ein mobileres Gerät, als das, wenn du es als Kombination nimmst.
Richtig. Genau. Ich glaube aber, damit haben wir das jetzt schon mal ganz gut abgedeckt. Das heißt, wenn ihr ein Notebook kaufen wollt, haben wir euch hoffentlich ein paar gute Hinweise gegeben.
Ansonsten in der CT stehen noch ein paar Buchstaben dazu.
Genau, in der CT steht natürlich noch, wie lang ist der Artikel?
Neun Seiten von einem Notebook und dann Stefan hat ja auch noch einen Artikel hinten dran.
Also ein ganz interessantes Heft ist auch unsere ganze CES-Berichterstattung. Wir haben da Roboter gesehen.
Auch ein Ausblick auf neue Notebooks, die dieses Jahr noch kommen. Also insbesondere AMD ist jetzt ein bisschen stiefmütterlich weggekommen, aber da glauben wir eigentlich, dass es dieses Jahr ganz gut losgeht, also dass die Alternativen noch zunehmen. Und ja, steht da alles drin.
Dann haben wir noch Techniktrend 2020, Apps für Audio-Recording, günstige Gaming-Grafikkarten, 108 Megapixel Smartphone Mi Note 10 habe ich getestet und die billigen Fitness-Tracker habe ich auch gemacht.
Und Wi-Fi 6 und so weiter und so
fort. Wi-Fi 6, genau. Das ist genau Wi-Fi. WLAN 6 haben wir dann noch drin.
Nach WLAN 5.
Sehr schönes Heft. Sollte ich nicht noch irgendwas sagen?
Ja, solltest du.
Also ja, das sowieso, aber irgendwas anderes war das doch noch.
Nee, glaub nicht.
Ach, genau. Darauf, bevor ich jetzt nochmal mich verabschiede und unser Sponsorenwerbung mache, wollte ich euch nochmal sagen, bleibt mal bitte dran, weil wir haben nämlich neue Abspänne mit. So, die haben wir produziert. Ich hoffe, dass der, wo ich mich ausziehe, dass der jetzt dann nicht kommt. Das ist jetzt nur Clickbait
in Video.
Viewbait.
Viewbait, genau. Ja.
Aber ich weiß, vielleicht ist das auch das Gegenteil von View. View ja. Weg.
Genau, das ist ja, euch. Ich, ja.
Schauscham.
Genau. Wir haben also lustige Videos gemacht, glaube ich, hoffe ich. Und die kommen dann gleich. Aber bevor ich mich ganz verabschiede, will ich jetzt auch nochmal was zu unserem Sponsoren sagen. Ich habe ja schon erzählt, dass Continental längst kein Reifenhersteller mehr ist, sondern und auch kein Automobilzulieferer, sondern das ist ein Technologieunternehmen, so nennen sie sich selbst, die sehr viele Sachen machen in den Bereichen automatisiertes Fahren, Elektromobilität, Industrie 4.0 und haben auf der ganzen Welt 244.000 Mitarbeiter. Und die haben auf ihrer Webseite unter dem Motto Let your ideas shape the future, haben die unter continental.de/podcast, continental.de/podcast, gibt es Einblicke in den Arbeitsalltag. Da gibt es, ich habe mir da mal so ein paar Videos angeguckt. Da gibt es also etliche Leute, die halt erzählen, was sie so machen im Bereich automatisiertes Fahren, Elektromobilität, Vernetzung und so weiter. Und die suchen Mitarbeiter. Das heißt, da könnt ihr einfach mal drauf klicken auf continental/podcast und dann könnt ihr euch angucken, was die so machen, was die für Jobs anbieten. Unter anderem übrigens auch die Sohlen von Adidas Schuhen. Wusste ich noch nicht. Genau, das war unser Sponsor und ich wünsche euch einen schönen Danke fürs Zuhören, danke fürs Zugucken und kommentiert, schreibt uns Mails, was benutzt ihr für Notebooks, das interessiert uns natürlich auch, damit wir hier nicht an euren Wünschen vorbei senden sozusagen. Finden wir alles sehr interessant, was ihr hören und was ihr sehen wollt. Schickt uns das an uplink@ct.de, so war die Mailadresse, oder halt auch auf YouTube und bewertet uns auf iTunes. Kann man auf Spotify Podcast bewerten?
Nee.
Aber da könnt ihr uns hinzufügen, könnt ihr uns adden, dann wird das gewertet. Genau. Und dann sage ich jetzt einfach mal Tschüssi.
Genau.
Kowski und bleibt mal dran, jetzt kommen lustige Videos, glaube ich.
Tschüss, ciao. Bis nächstes Mal.
Danke, dass ihr auch da wart.
CT Uplink. Ja.